Ja, wie würde ein Format von CF klingen, in dem es über so Hardware-Technik-Gadget geht?
Ist Trip noch frei?
Oh Gott.
Witzig.
So, willkommen ihr beiden.
Hi. Willkommen ihr beiden.
Ich sag jetzt erstmal Hallo. Diese Woche haben wir eine andere Zusammenstellung. Mhm. So kurz nach Ostern. Der Julian wollte nicht, der Chris konnte nicht, aber der CF ist eingesprungen, freundlicherweise. Und ja, der Dino ist auch wieder dabei.
Gumo.
Genau, Gumo. Gumo, ja. Ihr Hoshis.
Was ist denn eine Hoshi?
Das ist dauert, glaube ich, zu lange, das zu erklären.
Bis eben wow. Wusste ich nicht, in welcher Runde ich hier gelandet bin.
Und jetzt weißt du es dann.
Anscheinend. Also von Dean bin ich zumindest solche Begriffe wie voila, was geht, Digga, gewohnt.
Mtschuk, Bruder, was geht, ey?
Jalla, jalla.
Gar kein Problem.
Habt ihr Ostern gut hinter euch gebracht?
Man hat ja nicht viel von Ostern mitbekommen, ehrlich gesagt.
Ja.
Das war so ein bisschen wie so ein normales Wochenende, bloß in Lang, oder? Also auch in Lang ist ja so in der aktuellen Situation so ein bisschen abstrakter relativ, Begriff. Ne? Ja.
Es ist alles ein bisschen aus dem Raumzeitkontinuum gebrochen. In der Tat ist es so, dass es diesmal völlig, also generell geht mir Weihnachten und Ostern sehr am allerwertesten vorbei, um es mal höflich auszudrücken. Aber in diesem Fall ist es ja noch weiter vorbeigegangen. Es ist sogar so weit vorbeigegangen, dass ich auf der Arbeit auch Termine für Freitag gelegt habe. Und das war dann ein bisschen peinlich, weil mich dann jeder verdutzt angeguckt hat. Ich wäre wahrscheinlich auch zur Arbeit gegangen. Und hätte dann irgendwann gemerkt, dass ich gar nicht reinkomme.
Okay. Ich wollte gerade sagen, hast du Präsenzpflicht?
So lala. Ich bin generell auch schon vor der aktuellen Lage Homeoffice-fähig gewesen. Mhm. Nur ist es so, dass ich 90% des Tagesgeschäfts völlig ganz woanders in Namibia oder sonst irgendwo erledigen könnte über Remote. Nur ein paar Sachen muss es immer noch vor Ort geben und deswegen machen wir gerade so genannt, ja, wie soll man sagen, wir wechseln uns ein bisschen ab, dass immer mal einer vor Ort ist, deswegen bin ich überwiegend daheim, aber halt auch manchmal vor Ort, das ist ganz gut, weil da ist ein Drucker, ich habe keinen Drucker und deswegen ich nutze immer den Firmendrucker und das merkt man auf einmal, wenn der nicht mehr da ist.
Mhm.
Also lieber Chef, ich würde den natürlich niemals privat nutzen. Das ist ein arschteurer Netzwerkkopierer.
Ja, aber die Netzwerkkopierer, das sind ja, die müssen ja auch ausgelastet sein, weil sonst, das ist nicht gut für die Geräte, wenn die nicht unständig genutzt werden.
Können Toner trocknen?
Nach so ein paar hundert Jahren bestimmt.
Ich bin mir bei Toner immer nicht ganz sicher. Ich hatte auch mal so ein tatsächlich hier... Als ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich so, oh ja, jetzt brauchst du ja auch so einen aufwendigen Drucker und hatte dann so einen Farbdrucker, also Farblaserdrucker mit Kopierfunktion und Fax und hast nicht gesehen, so ein Riesenteil, was bei mir in so einem Abstellraum stand dann hier. Und die Anschaffungskosten waren okay und wie es bei Druckern halt immer so ist, ne, die laufenden Kosten dann, die fraßen einen auf. Das war halt einer von aus der Kategorie, die dann der Meinung war, wenn ich eine Seite schwarz-weiß drucken musste oder wollte und es war kein Cyan und kein Yellow mehr da, dass er das nicht könnte.
Ja. Hm.
Das kann ich richtig gut ab.
Bitte. Und,
vor allen Dingen, wenn man dann sich so ein bisschen reinliest und dann feststellt, da ist halt so ein vermaledeiter Chip drauf gewesen auf den einzelnen Kartuschen. Das war völlig scheißegal, ob die voll waren oder nicht. Der zählte einfach mit und wenn dann eine gewisse Anzahl abgelaufen war, dann sagte dieser Chip, nee, jetzt ist Ende. Und der ließ sich auch nicht dazu motivieren, dass er dann noch weiter druckte. Also es ging so, es gibt so ein paar Druckerarten, wo du dann halt so ein Reset durchführen kannst, auch wo du das overriden kannst quasi. Es ging bei dem überhaupt nicht. Also wer sich mal einen Drucker kaufen möchte, nichts von Konica Minolta kaufen.
Das gibt es noch?
Ja, die gibt es noch. Die gibt's noch. Und die sind auch, der Drucker an sich ist auch nicht schlecht, aber es war halt sehr groß und sehr teuer in den laufenden Kosten.
Okay. Hm. Ich kenne das noch von einem alten Canon-Drucker, der leider mittlerweile nicht mehr unter Windows 10 läuft, deswegen ist er von mir ausgesondert worden, der dann auch solche Chips an den Patronen hatte und die man dann über eine Software, natürlich nicht offizielle Software von Canon, zurücksetzen konnte, um dann nicht originale Patronen zu nutzen und so weiter und so fort. Und aktuell ist es schwierig, einen guten Drucker oder genauer gesagt ein gutes Kombigerät zu finden, weil Punkto A sind sowieso gerade alle ausverkauft und Punkto B hat auch Canon nachgelassen. Und wenn ich nach einem Canon-Drucker schaue, dann sagen die, ja, totale Scheiße, ich bin zu HP gewechselt. Schaue ich bei HP, sagen alle, total furchtbar, bin zu Epson gewechselt. Also man kann sich nicht mal mehr auf Rezension verlassen. Ich habe da so ein kleines Problem und deswegen drucke ich auch schon seit Ewigkeiten auf der Arbeit.
Es kommt, glaube ich, extrem drauf an, was man für Ansprüche hat. Also ich bin dann tatsächlich zurückgewechselt von Farbe zu Schwarz-Weiß.
Oha.
Weil wir dann auch, meine Freundin sagte, ja, so Farbe ist zwar ganz schön, aber ehrlich gesagt brauche ich zum größten Teil doch dann die normalen Schwarz-Weiß-Ausdrucke, wenn ich mal was drucke. Und die Scan-Funktion etc. braucht man auch nicht mehr. Und wir haben jetzt einen verhältnismäßig einfachen Brother-Drucker, der auch tatsächlich ausnahmsweise mal hält, was er verspricht, so von seinen Toner-Größen und ausdruckbaren Seiten und so. Also bisher, toi toi toi, sehr zufrieden damit. Seit zwei Jahren.
Ich notiere es mir.
Bitte?
Nochmal? Ich hab.
Was sagtest du gerade?
Wer?
Irgendeiner sagt. Du sagtest, glaube ich, was? Aber
nein, ich glaube, Dean wollte mal zu Wort.
Achso, ja, gut.
Ja, aber egal. Ich persönlich habe das
schneiden
Problem.
Schneiden wir gerade gnadenlos ja, alles raus hier. Das ist
alles.
Ne, das Gespräch heute, wo die anderen beiden Labertaschen mal nicht dabei sind, das machen wir mal so, das straffen wir mal heute.
Oh, ja, wir hören einfach nur Monolog, der keinen Sinn ergibt, weil wir auf Dinge reagieren, die für Außenstehende nicht zu hören sind.
Genau.
Und zwar habe ich das Problem, dass ich muss nicht besonders oft drucken oder so, aber scannen muss ich viel häufiger. Zumal ich, also zum Beispiel, ich bin jetzt seit ein paar Wochen offiziell selbstständig und so, yay. Mhm. Und möchte mich auch bei einer anderen Versicherung anmelden. Und zwar bei der KSK, falls ihr die kennt.
Ja, Sozialkasse, klar.
Richtig, genau. Und die wollen dann halt diverse Wische von mir haben, 17 Seiten, was weiß ich. Das auszufüllen ist an sich nicht das Problem. Dann lädt man sich so eine PDF runter, das kann man dann in irgendeinem billigen PDF-Reader alles ausfüllen, alles cool. Nur sollen diese ganzen Zettel natürlich auch noch unterschrieben werden. Mhm. Und ich weiß noch nicht, inwiefern man das digital machen kann, nur mit Maus und Tastatur. Aber ich habe es für gewöhnlich so gemacht. Ich druckt es dann halt aus, also so habe ich es vor ein paar Jahren noch gemacht, als ich das letzte Mal machen musste, ich druckte es aus, unterschreibe es und scanne es wieder ein. Wobei mir dann auffällt, dass ich ja trotzdem noch einen Drucker brauche, um das auszudrucken. Naja gut. Und ich habe hier auch nichts von all dem bei mir zu Hause und habe das sonst immer mal so im Drive-by bei Holger gemacht, wenn wir da im Studio waren, ja. Und ich muss jetzt, es hat sich schon so ein Papierstapel, also ein digitaler Papierstapel angehäuft, den ich irgendwie unterschreiben, digital oder ausdrucken muss oder so, dass ich Holger letztens schon gefragt habe, ja ey, machen wir nicht bald wieder eine Sendung, brauchst du ihn für die Regie, einfach nur, weil ich so hart drucken und scannen muss. Na, aber leider steht nichts an diese Woche.
Also das mit dem Scannen, da benutze ich tatsächlich inzwischen mein iPhone.
Okay.
Da ist in den Notizen eine Funktion drin, wo du auf eine Kamera tippst und dann einfach einen Zettel auf den Tisch legst und dann die Kamera hochhältst. Und der erkennt, wo der Zettel ist und den Zettel ziemlich gerade ausschneidet und das quasi fotografiert, schrägstrich scannt.
Ja.
Das funktioniert eigentlich prima. Bei allen Dingen, die ich in den letzten zwei Jahren scannen musste, war das ausreichend.
Okay.
Und das Thema digital unterschreiben, das mache ich halt tatsächlich seit längerer Zeit auf dem Mac im PDF-Reader, also in dem Viewer oder in der Ansicht oder wie das heißt hier auf dem Mac. Ist eine Funktion drin, wo du halt eine Unterschrift eingescannt haben kannst. Beziehungsweise ich habe ein Grafiktablett und habe dann einfach mal normal unterschrieben. Habe meine Unterschrift da drin und semmel die da einfach drauf, peng, fertig. Und das reicht völlig.
Und wie gut funktioniert dieses Scannen über Smartphone? Also ich bin jetzt bin vor kurzem von Apple gewechselt, nach 10 Jahren. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie es beim neuen iPhone ist, aber ich habe ja auch gerne den Wunsch, irgendwann alle Unterlagen mal digitalisiert zu haben. Mhm. Den Wunsch setzt man sich jedes Jahr, wenn man sich wieder mit dem Finanzamt auseinandersetzt, der irgendwelche Belege von vor was weiß ich wann haben will.
Ja.
Und da denke ich mir dann jedes Mal, okay, ich könnte ja auch das Ganze einfach über Smartphone digitalisieren. Nur dann habe ich irgendwelche Dokumente, die mal geknickt wurden, die generell geknickt in diese drei Falten vom Brief. sind, schafft er das dann überhaupt noch richtig einzuscannen, beziehungsweise wird sowas anerkannt?
Also Frage 1, schafft er das? Ja, der schafft das weitgehend. Der kann natürlich nicht zaubern. Also wenn du jetzt ein Stück Papier in Form eines geknüllten Balls vor dir hast und das dann auffaltest, das wird ja auch auf einem normalen Scanner nicht so richtig toll. Es sei denn, du legst halt dann die große Glasscheibe drauf und das wird flach gedrückt. Ne? Also wenn es angedrückt wird. Aber so generell normale Seite sieht völlig okay aus. Also auch wenn man ein King oder eine Falz drin ist oder so, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin da auch zu auch übergegangen. Ich habe jetzt dieses Jahr angefangen, meine Steuer dann doch mit nicht mit meinem Steuerberater zu machen, sondern halt über einen Service, und wo ich auch die Steuerunterlagen alle einscanne und als Belege hinter jeder Buchung hinterlege. Und ob das Finanzamt das anerkennt, werde ich sehen, wenn sie bei mir mal eine Prüfung machen.
Okay. Also bei mir haben sie es anerkannt. Ich habe auch ganz normal gescannt, aber das waren echt Dokumente, die waren auch schon gut zerknüllt.
Nice.
Also wie gesagt, es ist, aber auch da ist es halt so, ich überlege gerade so, wenn ich jetzt mal meine Dokumente durchgehe, die ich normalerweise so für Steuersachen oder so aufbewahren muss, da ist ja selten was bei, was super verknüllt ist. Also,
Du kennst meine Ordnung nicht.
Ja, gut.
Ja, also, du meine auch nicht.
Ich weiß auch nicht, wie viel Barquittungen ihr habt oder sonst irgendwas, die ihr an dunklen Abenden, Freitagnacht auf der Reeperbahn irgendwie entgegengenommen habt oder so und das dann versucht steuerlich abzusetzen. Das ist bei mir nicht so der Fall.
Ja, was heißt versucht, wenn man für Trip unterwegs ist nachts auf der Reeperbahn? Nee,
okay,
dann muss man das doch abgeben, hallo.
Ja,
gut.
Naja, ich habe auch häufig irgendwelche Rechnungen, ich hebe ja generell mal Rechnungen auf, aber weiß im Hinterkopf, ja, ich habe die ja sowieso auch als Posteingang irgendwo.
Mhm, genau.
Nur hin und wieder kommt es vor, dass diese dann im Spam-Ordner landen und wenn ich dann ein Jahr später versuche, aus dem Spam-Ordner was zu holen, der alle 14 Tage automatisch gelöscht wird, dann ist es ein bisschen blöd und dann suche ich diese Rechnung und genau so sieht die dann auch aus.
Mhm, okay, ja. Das verstehe ich, aber da habe ich tatsächlich dadurch, dass ich auch ein bisschen kürzere Frequenz habe, weil ich meine Steuer, also zumindest vierteljährlich machen muss, weil ich eine Umsatzsteuererklärung abgeben muss. Was?
Krass, habe ich nur gesagt.
Achso, krass, okay.
Weil Umsatzsteuer, also. Nee, nur weil, also soweit, also, du bist ja selbstständig? Fragezeichen?
Ja.
Ja. Und Umsatzsteuer muss man ja auch erst halt einen gewissen Betrag bezahlen. Also ich bin da jetzt gerade irgendwie so voll intuit, was Bürokratie und so ein Shit angeht. Vor allem, weil das Finanzamt zweimal meinen Antrag auf Selbstständigkeit verloren hat. Win-win. soweit ich weiß, muss ich zum Beispiel nämlich noch keine Umsatzsteuer zahlen, weil das ja erst halt einen gewissen Festbetrag losgeht.
Ja, also eine Umsatzsteuervoranmeldung musst du halt in der Regel schon machen. Das ist ja auch eine Verhandlungssache mit dem Finanzamt, wie du das abgeben musst. Also einige müssen das, glaube ich, jetzt hänge ich mich aus dem Fenster, monatlich machen.
Ja, es fängt bei monatlich an.
Ja, ich glaube, ja. Ich
habe bis hin zu gar nicht.
Genau, ich bin auch vierteljährlich. Es gibt auch die jährliche Variante und es gibt, wie CF gerade schon sagte, auch die gar nicht Variante, die dann aber auch heißt, dass du sehr vereinfachte Buchführung machen kannst. Mhm. Beziehungsweise auch gar keine Umsatzsteuer, glaube ich, stellen musst, ne?
Genau, also ich zum Beispiel muss halt keine.
Ja.
Ja.
Das ist bei künstlerischen Geschichten auch oft so. Gerade wenn du dann zur KSK, wenn du auch, wie du eben sagtest, in die KSK wechseln möchtest, da ist das dann schon öfter, glaube ich, der Fall. KSK kann ich übrigens noch eine kleine Story zum Besten geben.
Jetzt bin ich gespannt, ob sie negativ ist.
Ja, natürlich.
Scheiße, vielleicht gehe ich da doch nicht hin.
Also die KSK ist grundsätzlich eine super Sache. Ich weiß nur, dass ein Freund von mir, der Grafikdesigner ist und der in einer Agentur arbeitet, jetzt nach, ich glaube, 12 Jahren KSK-Zugehörigkeit, die KSK der Meinung war, ja, sie machen da ja eigentlich kaum noch irgendwas Künstlerisches, sondern das sind ja eigentlich nur Dienstleistungstätigkeiten. Wir schließen sie jetzt aus der KSK aus und fordern jetzt mal lustigerweise die letzten 6 Jahre an Gebühren etc., also an den Beiträgen irgendwie und Zuschüssen zurück.
Oha.
What? Ja, das
wie
machen die
du
gerne,
das rechtskräftig?
Weil das war im Prinzip ist das rechtskräftig. Du kannst es natürlich anfechten, wie alle Bescheide anfechtbar sind. Und er hat sich dann ein bisschen schlau gemacht und hat sich dann einen Anwalt genommen, der spezialisiert genau auf diese Auseinandersetzung mit der KSK ist.
Okay.
Und ist dann da rausgekommen. Aber nichtdestotrotz sagt er, das gibt dir natürlich erstmal einen Schock, wenn die KSK kommt und sagt irgendwie, nee, wir wollen dich jetzt eigentlich nicht mehr. Und deine Tätigkeit passt nicht mehr in unser Schema. Und wir hätten jetzt gerne mal 35.000 Euro von dir.
Juff.
Das ist dann in Warum dem nicht? Augenblick so.
Also Dean, wir wünschen dir viel Spaß mit der Anmeldung.
Also die KSK ist schon eine gute Sache und hat viele Vorteile, aber man muss sich halt schon darüber im Klaren sein, dass wenn man seinen Job irgendwann so macht, dass er vielleicht nicht mehr ganz als Künstler eingestuft werden kann, würde die KSK versuchen, einen loszuwerden.
Ja, okay.
Sie ist ja generell ein bisschen speziell, so wie wir auch wissen, dass die Firma, die hinter Massengeschmack steckt, auch Abgaben an die KSK machen muss, obwohl keiner von uns da drin ist oder wir da irgendwas rausholen.
Ja, ist aber normal. Das muss jeder, der halt mit Künstlern potenziell zusammenarbeitet, muss diese Abgaben leisten.
Deswegen sind die da häufig auch in negativer Kritik. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man da drin ist, ob gerade sogar jetzt die KSK sehr sinnvoll ist in den Ausfallzeiten. Ich weiß es nicht.
Kann ich. Also auch. Hauptargument für mich persönlich ist halt einfach nur, dass sie halt, also ich bin als 24-Jähriger noch über meine Familie mitversichert. Mhm. Aber sobald ich dann jetzt 25 werde, was in 5,5 Monaten, glaube ich, der Fall ist, würde ich halt ganz regulär eine Versicherung benötigen. Und ich weiß halt schon jetzt, dass die Versicherung, wenn ich jetzt bei der Versicherung bleibe, bei der ich jetzt bin, halt einfach fucking teuer werden würde im Verhältnis zur KSK.
Ja, die Gebühren sind da deutlich niedriger, ja.
Richtig.
Die KSK ist im Prinzip das Aufrechterhalten des des dualen Systems, was normalerweise ja, wo der Arbeitgeber ja einen Anteil zahlt.
Genau.
Und du selbst einen Anteil an deiner Krankenversicherung zahlst, ist die KSK halt so aufgestellt, dass die KSK halt einen Anteil zahlt und du einen Anteil zahlst. Und dadurch hat man halt Vorteile. Ja.
Ja.
Absolut. Aber du hast halt auch die Nachteile, dass die KSK halt ein hohes Interesse daran hat, dich nicht weiter zu fördern, wenn du nicht dem künstlerischen Anspruch gerecht wirst.
Das kann ich halt auch an sich voll nachvollziehen.
Ja,
aber ist das nicht eine Definitionsfrage?
Das ja, ist das Ding. Natürlich. Also, aber auch wie bei allen Definitionen gibt es halt Graubereiche und dieser Graubereich ist so grau wie Kohle. und dementsprechend versuchen sie es halt immer wieder. Ich finde das auch in Anführungszeichen legitim, aber es ist halt natürlich schwierig für die Leute, die dann sich in diesen Graubereichen bewegen.
Also ich muss zum Beispiel für den Antrag, da ist von diesen 17 Seiten, da ist eine mit dabei, das ist eine komplette DIN A4-Seite mit einer Auflistung, erstmal grob unterteilt in Bild und Ton, Audio, Technik und dann nochmal darstellende Künste im Sinne von Schauspiel und so ein Zeug. Und die haben dann nochmal ein paar Unterpunkte, wo man dann alles ankreuzen muss, was man halt irgendwie macht als Selbstständiger. Man muss dann noch angeben, was der Schwerpunkt oder die Schwerpunkte sind, also wo das finanziell meiste bei rauskommt oder wo du am meisten Zeit für rein investierst. Und zusätzlich musst du halt für jeden Punkt, den du dann ankreuzt, halt Belege mit dazu liefern. Also ich bin jetzt noch bei seiner zusätzlichen dreiseitigen PDF-Datei, die ich jetzt selbst angelegt habe, mit irgendwelchen Links, mit Nachweisen. Ich bin auf der Internetseite zu sehen, ich bin da namentlich erwähnt und so weiter und so fort. Da bin ich zu hören in der Moderation oder sowas. Da habe ich auch schon gelesen, dass die das halt wohl auch immer wieder ganz gerne mal aktualisieren so, und sich die Seiten dann natürlich anschauen.
Genau. Und das ist tatsächlich bei denen sind Sachbearbeiter dahinter, die das auch tatsächlich regelmäßig machen.
Ja,
das deswegen wird nicht einfach nur so durchgewunken, sondern das wird immer wieder mal aktualisiert. Ja.
Deswegen bin ich also richtig froh, dass Massengeschmack hier vorhin eine Teamseite hat, wo ich so im Gesicht zu sehen bin. Ja, das ist schon mal richtig geil.
Das ist schon vom Vorteil. Vor allen Dingen, wenn man dann noch draufklickt und sieht, was du alles an Formaten machst.
Richtig, richtig, genau.
Ja, das ist schon vom Vorteil. Ja.
Ich habe
mich mit dem Thema mal vor 1,5 Jahren oder so auseinandergesetzt, als ein befreundeter Fotograf von mir auch sagte, ja, ich bin jetzt in der KSK und das ist eigentlich ganz cool. Und bei dem war es allerdings auch so, dass der sehr viel künstlerisch arbeitet. Der macht im Prinzip keine Auftragsarbeiten. Der ist fast nur, der macht ein paar Workshops im Jahr. Inzwischen macht er deutlich mehr Workshops, als er in der Vergangenheit gemacht hat. Also weil er festgestellt hat, dass das recht lukrativ ist. Und macht halt meistens ein Buch im Jahr, was dann teilweise vom einem Verlag verlegt wird, teilweise im Selbstverlag rauskommt. Und das reichte da tatsächlich auch als KSK-Grundlage.
Krass. Also so ein Fotobuch über,
genau.
Über ein
ja,
Thema
also der,
oder über was?
Ja, der ist Straßenfotograf, also Künstler, ist halt auch in bei den Street-Photographern, wie es so schön heißt, gibt es halt so, so Kollektive, wo dann, also Magnum, ne, ist ja eine Agentur, die ist die bekannteste, da sind halt auch ein paar Bekannte dabei und der ist bei In Public, das ist so auch eine recht bekannte Kooperative, sag ich mal. Und der schon auf einem Level, wo der auch international Anerkennung findet und ausgestellt wird und dementsprechend macht er dann halt mal so ein Buch im Jahr oder alle anderthalb Jahre oder so. Was dann auch tatsächlich ausverkauft wird.
Heftig.
Und also das ist dann aber halt, das würde ich auch als klassische künstlerische Tätigkeit sehen. Also
auf jeden Fall.
Ja. Ich war ja sehr überrascht, gerade so ein Thema Selbstständigkeit, das hat sich ja irgendwie in diese Richtung gerade entwickelt, das Gespräch, von daher kann ich das ja mal mit reinwerfen. Rettungsschirm Hamburg, Dean, hast du da was beantragt?
Nö, habe ich aber auch gar nicht vorgehabt tatsächlich.
Ah, okay.
Weil zunächst mal meine Auftragslage jetzt in den letzten 4 bis 6 Wochen eher nach oben als nach unten gegangen ist. Ich weiß, dass es vielen anderen Selbstständigen in der Medienbranche anders geht. Aber ich habe jetzt halt einfach das Glück, dass fast überall, wo ich arbeite, die Klickzahlen halt hochgehen und dementsprechend halt mehr verlangt wird als vorher. Weswegen ich halt keinerlei finanzielle Engpässe hätte. Und außerdem habe ich persönlich auch noch Rücklagen, die mich im Zweifelsfall auch noch retten würden. Ich kenne halt andere Selbstständige aus ähnlichen Bereichen, mit denen ich gesprochen habe, als Studienfreunde von mir. Die haben selber noch Rücklagen, die haben jetzt ein bisschen Flaute, aber sie können auch davon leben an sich. Aber die wollen jetzt wohl trotzdem irgendwas beantragen, einfach weil diese Rücklagen als Urlaubsgeld geplant waren oder so, wo ich mir persönlich dann denke, okay, also dann lass das Geld doch vielleicht für Leute, die das wirklich brauchen oder
das
so.
Das ist ein bisschen dreist, auf jeden Fall.
Finde ich halt irgendwie auch so, boah, Bruder, mach das mal nicht. Das ist, also ich hasse dich jetzt nicht, aber gibt nettere Aktionen so, gemeinschaftlich, sage ich mal. Aber ich selber, weil ich sowieso noch genug zu tun hatte mit Bürokratie, mit dem Finanzamt jetzt in Hamburg zu tun hatte, jetzt mit der KSK, und halt finanziell so weit abgesichert bin, dachte ich mir, nö, fuck it, was soll ich damit?
Das war auch so ein bisschen meine Einstellung zu dem Ganzen. Vor allen Dingen, weil ich auch zuerst ein bisschen was gelesen hatte und es hieß, ja, also wenn man die vom Bund die Förderung beantragt, dann ist es halt so, dass man dann nachweisen muss, was hat man in der Vergangenheit verdient und Nachweise aus dem letzten Jahr bringen, aus den letzten 3 Monaten und so weiter. Ist dann das auch ein Business, was irgendwie sinnvoll ist und zu retten ist und so weiter. Ne? Es ist ja immer unter der Prämisse, es entsteht ein finanzieller Engpass. So, und wie du das jetzt gerade beschrieben hast, entsteht er bei dir ja nicht. Das ist ja sehr positiv. Ja. Ich habe dann bei vielen Schauspielern und so, die ich ja momentan fotografiere, dann gesehen, also gerade auf Instagram und so weiter, die dann sagten, also das ist schon ganz klasse, dass es das gibt. Habe mich dann damit nochmal beschäftigt und die Stadt Hamburg hat ja für Solo-Selbstständige einen Betrag mit ausgelobt von 2.500 Euro. Der ist nicht an irgendwelche Bedingungen gekoppelt. Der wird automatisch als Solo-Selbstständiger zugestanden quasi.
Das heißt, den kann einfach so jeder kriegen?
Ja, wenn du ein Solo-Selbstständiger bist, also wenn du wenn du selbstständig bist und alleine arbeitest. Und da habe ich so ein bisschen überlegt und habe ich festgestellt, so mal gerade so ein bisschen auf meine Auftragslage geguckt, die null ist. Und auch mal so geschaut, also ich habe dieses Jahr zum ersten Mal eine Hochzeit angenommen zum Fotografieren, wo ich auch so dachte, ja, super, dann kommen ein paar tausend Euro irgendwie zusammen da in dem Monat. Die ist natürlich auch abgesagt. Also so jetzt auch so mittelfristig passiert jetzt, glaube ich, auch erstmal nichts. ich muss sagen, ich habe also so vom Lebensstil und so bin ich ganz gut abgesichert. Das ist nicht so das Problem. Aber was du vorhin sagtest, so Krankenversicherung und so Telekommunikationskosten und so weiter laufen natürlich weiter. Hm. Und dann habe ich mir gesagt, ja, ich trage das alles mal wahrhaftsgemäß ein in diesen Antrag. Hab den am Montag, glaube ich, vor Ostern gestellt und Osterdienstag war das Geld da.
Lol, was? Echt? Heftig.
Ja. Nicht schlecht.
Das kannst du online machen.
200.000 abgesnackt, ey.
Ja, krass. Das kannst du online machen, gibt ein Formular, da trägst du alles ein und da habe ich dann halt unter anderem halt auch meine Gewerbeanmeldung gescannt und meinen Ausweis musst du einscannen und so. Und es ging super schnell und ich bin sehr angetan und sehr dankbar. Also fand ich gut. Und da kann ich klar sagen, das hilft jetzt erstmal über die nächsten Monate zumindest mit Krankenkassenbeiträgen und so weiter aus. Mhm. Gibt schon mal ein bisschen Luft.
Wo wir bei den Versicherungen sind, bei Künstler, Sozialkasse und so weiter und so fort, was habt ihr denn für Privatversicherungen?
Allgemein?
Ja.
Ich habe eine Haftpflicht. Mhm. Ich habe also sowohl eine berufliche als diese berufliche deckt auch meine private Haftpflicht mit ab.
Ah, okay, ja.
Und berufliche Haftpflicht ist insofern sinnvoll, als dass, wenn ich irgendwo unterwegs bin, also das deckt halt alles Mögliche im Fotobereich ab, wenn ich irgendwo stehe und irgendjemand fällt so ein Lichtstativ auf den Kopf oder sonst irgendwas, dann ist das damit abgedeckt für ein paar Millionen Euro. Das ist aber auch so ziemlich das Einzige, was ich habe.
Okay. Weil ich besitze natürlich eine Privathaftpflicht, sollte jeder Mensch haben, auf jeden Fall. Mhm. Egal welcher Lebenslage, das ist so unfassbar wichtig. Eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Und ich spielte die ganze Zeit mit dem Gedanken, eine Hausratversicherung abzuschließen. Wo ich damals noch gesagt habe, was habe ich denn? Da ist doch nichts. Mhm. Mir ist es allerdings in den letzten 6 Monaten passiert, dass ich fast 3-mal die Wohnung abgefackelt habe. Und so langsam kommt man vielleicht in den Gedanken, ja, könnte ganz sinnvoll sein.
Auch das müssen wir wieder schneiden. Nicht, falls ein Versicherungsmakler mal irgendwie hört, dass CF in den letzten 3 Monaten, in den letzten Monaten beinahe seine Wohnung 3-mal abgefackelt hat.
Das ist doch hier unter Ausschuss der
Genau.
Das hören ja Spotify.
Ja. Ah, sag das nicht, du. Ich habe also seit der letzten Sendung habe ich, glaube ich, 4 oder 5 Leute auf Instagram dazu gewonnen, die ich ziemlich klar und eindeutig dem Massengeschmack-Universum zuteilen kann und oder zuordnen kann. Und dementsprechend ein Gruß an alle, die mich neu abonniert haben.
Gumo von mir,
schöne Grüße. Genau, Gumo, ihr wisst, wer ihr seid.
Gumo, genau.
Ja, also das Hausrat tatsächlich, ja, haben wir auch. Haben wir auch schon seit langer Zeit, mussten wir auch schon mal updaten, weil die ja schon auf Haushaltsgröße auch und Wohnungsgröße und so weiter irgendwie ja niedergeschlagen wird und dementsprechend muss man die auch ab und zu mal betrachten und aktualisieren. Aber das halte ich auch für eine sinnvolle Geschichte. Man kann ja die meisten Sachen nicht wirklich ersetzen, aber zumindest steht man dann nicht vor einem kompletten Scherbenhaufen, wenn mal irgendwas passiert.
Richtig, es kann ja auch durch fremde Gewalt sein oder was auch immer. Natürlich. Gerade jetzt, wo jeder daheim ist, kann ja unter mir auch irgendwas abfackeln und dann bin ich ja mit dran.
Ja, klar. Oder über dir,
über dir
brennt und das Löschwasser läuft runter. Obwohl das ist dann meistens durch, auch wenn es unter dir brennt, ist das meistens durch die Gebäudeversicherung mit abgedeckt.
Okay.
Ach, da brauchst du denn gar nicht deine eigene Versicherung oder was?
Nee.
Ach, geil. Ja, weil ich habe nämlich nichts von all dem.
Es gibt eine sogenannte Gebäudeversicherung und diese Gebäudeversicherung ist dann auch, da spielt dann wieder die Feuerkasse mit einer Rolle und so weiter. Und also da muss aber jedes Gebäude mit drin versichert sein, soweit ich das weiß. Also wir sind ja hier Eigentum, dementsprechend gibt es eine Wohngemeinschaft und da habe ich ein paar Mal mitgekriegt schon, dass es immer wieder so Diskussionen darüber gibt, was da eingezahlt wird und hast du nicht gesehen.
Mhm. Hm.
Und das hat, wenn man zur Miete wohnt, ist das halt alles etwas, was der Vermieter dann machen muss.
Okay, aber was ist denn
der, Was ist der Unterschied zwischen Hausrat und Haftpflicht?
Hausrat haftet bei deutlich mehr Dingen, auch Einbruch. Einbruch auch?
Okay.
Ich glaube ja, ne?
Ja, Einbruch. Bei Haftpflicht ist es ja, wenn du jemand anderem Schaden zufügst.
Genau.
Und bei Hausrat kann es ja auch höhere Gewalt sein oder was auch immer. Und Hausrat kannst du halt auch, ja, kannst du noch speziell, wenn du irgendwie eine richtig moderne Suite hast, dann kannst du noch eine Glasbruchversicherung ist da mit drin, dass wenn du irgendwie nur einen Kratzer hast, kommen die und ersetzen dir deinen riesen Panoramablick auf die Elbe, was Dien ja hat.
Natürlich.
Und so weiter und so fort. Also da ist wesentlich mehr abgedeckt.
Ja, ich glaube, da ist tatsächlich der Unterschied, dass man da individuell schauen muss, was ist abgedeckt in der Versicherung, weil die sind, glaube ich, sehr unterschiedlich, auch also vom Level her und auch dann dementsprechend von den Kosten her. Generell kann man, glaube ich, bei Versicherungen immer sagen, es ist so ein Sicherheitsgefühl, was mit abgedeckt wird, weil so richtig, außer einer Krankenversicherung, ist, glaube ich, fast nichts rational zu erklären im Versicherungsbereich.
Okay.
Also, wenn du die Wahrscheinlichkeiten, weil die Versicherungen verdienen ja Geld, so. Und die, wenn du die individuelle Wahrscheinlichkeit hochrechnest und die Gelder, die du dafür zahlst, zurücklegst, dann kommst du wahrscheinlich irgendwo auf eine Rechnung, die dich besser dastehen lässt, als wenn du über einen Dienstleister gehst, der damit auch noch eigentlich ja sein Business finanziert.
Ja gut, da muss man jetzt halt bedenken, dass man hätte dieses Geld natürlich nicht jetzt selbst auf ein separates Konto gespart und hätte dann darauf zugegriffen. Sondern
das ist genau der Punkt, ja. Auch da kann ich eine kleine Story beisteuern. Ich bin neulich aus meiner Kfz-Versicherung rausgeflogen.
Okay. Oha. Auch hier müssen wir schneiden, damit diese nächsten Kfz-Versicherungen Dirk auch annehmen.
Nee, da bin ich verhältnismäßig schmerzfrei. Also ist es tatsächlich so. Also jede Versicherung hat nach einem Schadensfall, den sie reguliert, die Möglichkeit, dich zu kündigen.
Ach so, okay, ja.
Ich hatte mit meinem Smart, also wir haben zwei Pkw im Haushalt, eins ist ein Smart und der wird, da es ein Stadtfahrzeug ist, mehr bewegt und der hatte auch schon tatsächlich mehrere kleine Unfälle, die wir halt immer durch die Versicherung haben beheben lassen. Und da hat die Versicherung jetzt gesagt, nö, haben wir keinen Bock mehr drauf. So, ist deren gutes Recht. Was ich nicht wusste, also es geht nur um Kasko, wo ich dann auch immer noch nicht so richtig kapiert habe, wo der Unterschied zwischen Teilkasko und Vollkasko ist.
Weil der Teilkasko zahlst du,
weil eine Haftpflichtversicherung, die ja Pflicht ist, kann dir ja kein Versicherer verwehren. Die müssen sie dir geben. Sie können dich aber aus der Kasko rausschmeißen. So, und da ist dann die Frage, ob du Wert auf eine Kasko, sei es Teil oder Voll, legst. So, ja. Du kannst den Unterschied erklären?
Gut, würde jetzt, das geht in eine falsche Richtung jetzt. Alles gut. Aber die Frage ist ja, wenn ihr mehrere Unfälle hattet, ob ihr jetzt selbstverschuldet seid oder sonst auch, dann wird ja die Versicherung euren Betrag auch erhöht haben.
Ja, natürlich.
Wahrscheinlich auch jedes Mal um sehr viel mehr Prozent, als es eigentlich gerechtfertigt ist, damit man das langsam wieder abbummelt und so weiter und so fort und damit es auch das Ganze ausgleicht.
Naja, ob das sehr viel mehr Prozent sind, vermag ich so gar nicht sagen. Du rutscht halt von einer Schadensfreiheitsklasse in die nächste und da ich mit einer sehr niedrigen Schadensfreiheitsklasse gestartet bin, weil ich 15 Jahre lang keinerlei Unfälle hatte, ist das vielleicht für die Versicherung am Ende des Tages ein Minusgeschäft gewesen. Mag sein.
Kommt man drauf an, wo man war. Also mein damaliger, ich weiß gar nicht, ob der selbst bei der Versicherung war oder ob er nur vermittelt hat oder sonst irgendwas, der hat mir dann immer erklärt, du bist jetzt so und so lang drin, jetzt hast du zwei Rumser frei, tob dich aus.
Ja, nice. Vielleicht ist das so. Also vielleicht ist es die Anzahl der Fälle, die kommt. Vielleicht sind es die Gesamtschadenssummen, die kommen. Das kann ja auch sein. Vermag ich nicht zu sagen. Also geben ja auch keine Begründung weiter. Die sagen dann einfach nur, aufgrund unserer AGB haben wir das Recht, das ist ja wie bei so vielen Dingen, ne? Sie haben ja deutlich mehr Rechte zu kündigen als du. Hm. Aber das haben, von dem haben sie Gebrauch gemacht und dann habe ich mich halt umgeguckt und bin jetzt, lustigerweise war es für mich kein Negativgeschäft, weil die Versicherung, in der ich jetzt bin, ist günstiger als die vorher.
Okay.
Geil.
Ja, ich allerdings muss, gestehen, dass ich, muss man ja dazu fairerweise sagen, also ich bin dann über so erstmal so ein Vergleichsportal gegangen. Da fließt du bei 90% der Versicherungen schon mal raus, wenn du gekündigt wurdest. Dann möchten sie dir keinen Neuvertrag geben.
Generell bei den Schadensfällen, die du angibst, bist du natürlich bei vielen erstmal raus.
Ja, das machst du eine. Aber da die nach den Schadensfällen im letzten Jahr gefragt haben und ich da genau einen hatte.
Verstehe.
Ne? Also von daher. Das war schon okay. Also, aber generell ist es halt so, wir haben uns dann kurz angeguckt und haben mal gesagt, also theoretisch können wir auch ohne Kasko durch die Gegend fahren. Dann sind halt alle Schäden, die irgendwie am Fahrzeug entstehen, dann gegebenenfalls bei uns. Kommen wir auch mit klar.
Habe ich auch gemacht tatsächlich, als ich noch einen Wagen besessen hatte. Ich weiß nicht, war immer relativ versicherungsfrei unterwegs so. Und ich bin auch ein sehr vorsichtiger Autofahrer, auch erfahren, ja, aber trotzdem sehr, sehr vorsichtig. Mhm. Und habe es einmal geschafft, eine Mülltonne mitzunehmen, wodurch mein hinteres rechtes Rücklicht kaputt gegangen ist. Das hat dann natürlich trotzdem so, ich glaube, weil ich ja beide ersetzen musste, du darfst ja nicht zwei unterschiedliche haben irgendwie, musste ich dann trotzdem so 200-300 € bezahlen oder sowas. Mhm. Und das ist natürlich nicht so geil, aber das geht schon klar irgendwie. Aber ich meine, klar, ich kann trotzdem verstehen, wenn man versichert sein möchte. Nur, keine Ahnung, hatte ich noch, zumindest noch ist es vielleicht sehr dumm, noch nie den Anreiz dazu, mich irgendwie so krass versichern zu lassen.
Naja, es kommt ja immer darauf an, was du hast. Ne? Also bei einer Teilkasko zahlst du nur mal so einen Eigenbetrag von 150 bis 300, keine Ahnung, wie es aktuell ist. Ich habe seit 4 Jahren kein Auto mehr. Und wenn du irgendwie so einen kleinen Schaden hast, der dich, keine Ahnung, lass es dich 200-300 € kosten, teilst du das natürlich nicht der Versicherung mit. Hm, genau. Weil die stocken dich ja auf und du zahlst letztendlich trotzdem denselben Betrag. Ja. Das heißt, du zahlst das, was du eh zahlen müsstest und du zahlst dann demnächst mehr monatliche Versicherungsbeiträge.
Genau. Ich hatte eine Selbstbeteiligung von 150, glaube ich. Und habe auch eigentlich immer überlegt, so wenn mal was war, der Wagen dann halt zum Schätzen gegeben wurde, also wenn ein Unfall war und ich dann sagte irgendwie, also wenn das 500 € ist oder so, dann zahle ich das selbst. Aber lustigerweise, wenn man smart fährt, ist halt ein Mercedes, ne? Und dementsprechend mit 500 € hat man da eigentlich nie was, obwohl das einfach nur Kunststoffteile sind, die dann abgeklippt werden. Aber mit neu lackieren und so weiter ist man dann schnell bei so einem so einem Heckteil oder so einem Frontteil bei 1.500 €.
Was? Kann man dann nicht einfach irgendwie mit dem kaputten Auto weiterfahren?
Kann man theoretisch auch, ja.
Also ich meine, wenn es halt nur eine Delle ist oder so?
Ja, klar. Also wenn es irgendwie so, auch dadurch, dass es Kunststoff ist, wenn es eingerissen ist oder so, kannst du natürlich theoretisch, ja.
Ja.
Ja, das ist der Grund, weil ich bin großer Freund von dem Auto Mini. Ich mag das Ding sehr gerne schon seit der ersten, obwohl das da noch eine echt krüppelige Version war. Aber mittlerweile Mini Cooper und so weiter, nur gehört halt zu BMW. Und ich weiß, ich kann mir das Auto leisten, aber nicht eine einzige Reparatur.
Ja, das ist teuer. Also gar keine Frage. Also auch da wieder mal wieder eine Geschichte aus dem Leben. Aha. Bis vor ein paar Jahren bin ich Porsche gefahren. Hatte einen 911er, den wir Gebrauch gekauft hatten. Das war so, ich will nicht sagen, ein Teil meiner Midlife-Crisis, aber ich habe das so ein bisschen früher aus dem Weg geräumt, damit ich das dann später nicht mehr habe. fand das auch so ganz lustig, das Auto. Also ich bin jetzt nicht so ein Fanatiker, ich lege da keinen besonderen Wert drauf. Und es war halt ein Fahrzeug, was halt draußen immer stand, weil wir haben keine Garage. Hier in der Gegend, wo wir wohnen, ich habe das schon mal erwähnt, Häuser sind sehr alt. Die haben Ende des 19. Jahrhunderts haben sie halt nicht dran gedacht, hier Garagen einzubauen. Und dementsprechend stand das Fahrzeug immer draußen. Und irgendwann hat mich mal jemand aufmerksam gemacht an der Ampel, ihre Rücklichter flackern. Ich so, aha, okay. Dann habe ich geguckt und da waren beiden Rücklichtern so 4 cm wasserhoch drin.
Oh, wow.
Dann bin ich zu Porsche gefahren, dann war der Wagen 6 Jahre alt. Ich habe gefragt, ob das normal ist. Dann sagten die, ja, haben Sie denn keine Garage? Und ich sagte, nee, wurde nicht mitgeliefert mit dem Fahrzeug. Dann sagten sie, ja, also es kann schon mal vorkommen, also wenn der halt draußen im Regen steht, dass dann da Wasser reinläuft in die Rücklichter.
Was?
Und dann sagte ich, okay. Dann haben sie die Rücklichter ausgetauscht und das waren, glaube ich, ich muss lügen, aber 1.800 Euro für 2 Rücklichter. So viel zum Thema sich die Reparaturen leisten. Tatsächlich, wenn man auch einen Porsche zu einer Inspektion gibt, haben die immer so einen lustigen Monitor da stehen, wo dann die ganzen Namen drauf aufgeführt sind, wer an dem Tag alles sein Fahrzeug da abgibt zur Inspektion. Da waren wir meistens die einzigen Privatleute drauf. Ansonsten sind das halt nur Firmennamen gewesen. Das ist ein Auto, das kauft sich halt eigentlich fast keiner so. Hat mir dann auch ein Verkäufer mal erklärt, der meinte irgendwie, ja, das wird fast nur geleast. Also, okay. Weil dann die Kosten wohl auch irgendwie wieder abgeschrieben werden können unter Firmenwagenrechnungen und was weiß ich nicht, also keine Ahnung.
Das ist in jedem Fall, auch als Privatperson ist Leasing nicht unattraktiv, es sei denn, du willst jetzt wirklich einen Porsche oder ähnliches haben. Also du kriegst halt im Prinzip alles in den Arsch gesteckt. Ne? Du kriegst das Auto vor die Tür, das ist niegelnagelneu, gegebenenfalls, je nachdem, was du holst. Es ist komplett versichert, du musst dich um keine Reparaturen oder sonst irgendwas kümmern. Und wenn du das als Gewerbe laufen lässt, dann wirklich kommst du teilweise günstiger raus, als wenn du dir ein eigenes anschaffst, was dann nach 2 Jahren nicht über den TÜV kommt.
Ja, muss jeder immer individuell entscheiden. Also für mich ist es halt zu viel, in der Selbstständigkeit ist es zum einen zu hohe laufende Kosten, um die als Solo-Selbstständiger zu rechtfertigen und in der zweiten Hinsicht ist es halt dann auch schwierig, weil ich nicht so viele Dienstfahrten habe. Dass mir der Steuerberater mal gesagt hat, nee, Sie können theoretisch einen Wagen als Dienstwagen anmelden, aber da haben Sie nachher so viel Papierkram und alle Fahrten nachweisen und was weiß ich nicht. Lohnt nicht. Ja, habe ich die Finger drauf.
Kann man das nicht pauschal eintragen von Hamburg nach Hamburg?
Ich kann dir nicht sagen, wie das läuft. Also mein Steuerberater meinte, machen Sie es nicht, lohnt sich nicht. Und da ich dem vertraut habe, habe ich es mal gelassen.
Okay.
Naja, wahrscheinlich werden jetzt diverse Kommentatoren im Massengeschmackforum mich darauf hinweisen, dass ich da einen Denkfehler habe.
Naja, was man auf jeden Fall eigentlich machen muss, auch bei Autos, Leihen und so weiter, ist ja den Kilometerstand notieren. Und da fängt es ja dann schon an. Ne? Also wenn du dir das am Anfang nicht gemerkt hast, als du losgefahren bist, musst du darauf hoffen, dass der Endstand, der zuletzt eingetragen wurde, noch das ist, was stimmt. Ja, so das, da fängt das Ganze schon an.
Ja, aber da ist tatsächlich dann der Vorteil, wenn du Fahrzeuge einer bestimmten Klasse fährst, dass die fast alle in ihren bordeigenen Systemen Funktionalitäten bieten können, die das Auto halbautomatisieren zumindest.
Entschuldigung, so vorgeschritten bin ich nicht. Mein letztes Auto ist, glaube ich, noch vor der Jahrtausendwende entstanden.
Okay.
Ja, meins auch.
Also es gibt so elektronische Fahrtenbücher, bei BMW gibt es das, bei Porsche gibt es das auch, die halt das so halbautomatisiert machen, wo du bei Fahrtbeginn wird automatisch die Fahrt halt mitgetrackt. Und dann kannst du nachher einen Grund angeben, wo du hingefahren bist oder ob das jetzt eine Privatfahrt war oder ob es eine Dienstfahrt war und was weiß ich nicht.
Also ich meine, was jetzt Alexa im Auto aus.
Was jetzt zur Autovermietung angeht, da wird dir das ja aber auch am Anfang gesagt. Also da wird doch geguckt, was für einen Kilometerstand du hast und dann wird der Vertrag erst unterzeichnet. Mhm. Also das ist ja eine der Maßstäbe für eine Autovermietung sozusagen. So meinetwegen, keine Ahnung, wenn ich jetzt bei Starcar bin oder was auch immer, und ich da ein Auto mieten möchte, dann machen die erstmal 50.000 Fotos von dem Ding, sodass da auch irgendwie kein Kratzer ist, beziehungsweise die Kratzer, die da sind, damit man weiß, dass die auch schon vorher da waren. Dann werden die Lichter kontrolliert, die Reifen werden kontrolliert, ebenso halt auch der Kilometerstand. Und solange du dich halt einfach nur daran hältst, was der Vertrag sagt, meinetwegen, du fährst nicht mehr als 1.000 Kilometer damit, bringst die Karre zurück und dann ist das Ganze halt ein easy game.
Ja gut, es gibt ja aber auch die private Autovermietung. Es gibt ja sowas wie Trivi, die haben sich jetzt umbenannt, heißen jetzt Opli oder Opply oder was auch immer. Da ist es ein bisschen anders. Da bist du natürlich selbst dafür verantwortlich, dass du das Auto fotografierst oder Schäden irgendwie notierst, den Kilometerstand einträgst und so weiter und so fort. Da ist das leider dann nicht so einfach geregelt. Das ist ein bisschen mehr aber Self-Service.
Sind die dann, also ich habe danach mal geschaut im Internet und ich muss gestehen, ich konnte da jetzt keinen Vorteil für mich erblicken, das zu benutzen, weil die nicht mal groß günstiger gewesen sind, als jetzt eben die altbekannten größeren Namen, bei denen ich meistens Autos miete.
Doch, also wenn ich so einen Kleinwagen nehme, also es gibt zwei verschiedene Varianten. Es gibt einmal privat und privat-gewerblich. Da stellen dann Händler ihr Auto in diese private Plattform zur Verfügung. Ja. Das funktioniert dann auch ganz einfach. Du kannst es dann über die App öffnen und so weiter und so fort. Und es kostet dich, also wenn ich so ein kleines Auto haben will, ich habe beides schon ausprobiert, also privat und privat-gewerblich, dann kannst du da so mit 20 bis 30 Euro schon den ganzen Tag rumfahren. Natürlich hast du eine Kilometerbegrenzung, aber wenn du einen Umzug erledigen willst mit irgendwelchen Teilen, die jetzt nicht unbedingt im Transporter müssen oder so, oder ich habe das auch mal genutzt, um einen Einkauf für einen Twitch-Stream zu organisieren und so weiter und so fort. Also wenn mich das 20 Euro oder 25 Euro am Tag kostet, dann bin ich da eigentlich sehr gut bedient. Dann nenn mir ein Unternehmen wie Europcar oder Starcar oder Hertz oder sonst irgendwas, das das bietet.
Ja, okay, gut, 20 Euro, da können Sie nicht mithalten, gar keine Frage. Ich habe die meisten Wagen halt gebraucht, um zum Beispiel nach Berlin zu kommen oder nach Düsseldorf oder sowas halt. Ne? Okay. Das sind dann halt mehr als nur so 15 Kilometer oder so, die du halt damit in Hamburg fährst.
Okay, ja, aber auch das kann ich kontern. Ich habe ein Auto gebucht für, ich glaube, 28 Euro oder so, einen kleinen Lupo, also nichts Großes. Und der wollte dann, wie viel, ich glaube, ich hatte es 3 Tage, dadurch hatte ich 500 Kilometer frei, bin ins Saarland gefahren, das sind so ungefähr 700, 800 Kilometer und habe dann halt drauf bezahlt pro Kilometer und das war immer noch günstiger, als hätte ich für 2 Personen entweder einen Flug oder ein Bahnticket oder mir bei den berühmten, namhaften Autovermietungsstellen ein Auto geholt.
Okay, okay, alles klar, okay, hast gewonnen. Finanztipps von CF, schaue ich mal rein demnächst.
Der Finanzfuchs. Aber ja. CF, für dich brauchen wir dann noch so einen Jingle. Und jetzt der Finanzfuchs.
Nee, das mein Fuchs. Ah, das würde ich nicht sagen. Also eher bei Sachen, wo ich mir denke, naja, ja, gut, ach, wie soll ich das sagen? Manchmal tue ich es, manchmal gebe ich aber auch 10 Euro Trinkgeld und denke mir dann Scheiß drauf.
Ja, das mache ich aber auch oft. Ja. Das stimmt. Ich habe mir tatsächlich jetzt, heute kam etwas an, ich lebe eigentlich ziemlich minimalistisch, weswegen sich halt bei mir auch diverse Versicherungen nicht lohnen, weil ich halt einfach nichts besitze. Und habe mir jetzt aber etwas gegönnt und zwar, ich habe seit Wochen schon richtig Bock auf Kaffee. Ja? Und ich trinke eigentlich hier und da mal Energy, aber irgendwie merke ich, dass mir das Zeug nicht so gut tut irgendwie, vor allem in einem gewissen Maß. Vor allem, wenn es auf die Zähne geht irgendwie, das ist nicht so geil. Und wenn man dann auch noch vor der Kamera stehen muss, ist es, glaube ich, besser, wenn man Zähne hat, wenn man vor der Kamera steht.
Ja.
Dann habe ich geschaut, was es so für Kaffeemaschinen gibt und ich hatte irgendwie keinen Bock auf so einen Automaten, die auch irgendwie mehrere hundert Euro kosten teilweise und dann noch diese ganzen Aluminium-Packs dazu hast, die du da reinpackst oder so. Und habe mir dann jetzt das erste Mal dieses Jahr etwas gekauft, was über Nahrungsmittel oder ähnliches hinausgeht, nämlich eine sogenannte French Press. Ja? Mhm. Wo du einfach nur heißes Wasser rein, Kaffee rein, dann drückst du das runter und dann hast du Kaffee. Finde ich richtig geil.
Mhm. Kann ich dir mal einen YouTube-Link schicken, wie man die richtig benutzt?
Habe ich mir auch schon viel zu angeschaut. Also bevor ich mir halt etwas kaufe, auch wenn das relativ günstig war, ich habe jetzt 30 Euro oder so bezahlt, habe ich mir 5 Videos, 10 Beiträge oder sowas angeschaut und durchgelesen. Und ich, es sei denn, da ist jetzt noch ein spezieller Trick oder ein Joke hinter, den ich da jetzt nicht kenne.
Ich guck mal, ich folge auf YouTube einem James Hoffman, der war mal Barista-Weltmeister vor x Jahren und hat einen Kaffee-Channel. Und ist sehr interessant, alles zum Thema Kaffee. Und der hat unter anderem mal gezeigt, wie man eine French Press aus seiner Sicht richtig benutzt. Mhm. Und das ist ein bisschen kontraintuitiv. Dem glaube ich aber, dass er sehr guten Kaffee damit macht.
Okay.
Ich schick dir das mal.
Ja, mach das mal. Okay, schaue ich mir das mal an. Vielleicht habe ich mich dann richtig hart verkauft.
Dean, du kannst mal gucken, ob du brichst hier ab und zu mal so ein bisschen ab, ob dein WLAN in einer anderen Ecke des Zimmers vielleicht auch noch ein bisschen besser ist.
Uff.
Ah, ein Uff habe ich gehört.
Das Uff auch, ja. Aber das macht ja nichts, weil wir haben ja Dienst Audio. Ne? Ja? Für alle, die sich jetzt wundern, warum wir hier zwischendurch mal Anweisungen geben. Wir hören jetzt natürlich nur die Live-Variante. Wir haben aber nachher die lokalen Audios und können die dann miteinander synchronisieren, sodass ihr dann in den Hörgenuss kommt, wie das richtig klingt.
Ja, aber ansonsten haben wir auch alles soweit für heute abgearbeitet.
Ich glaube.
Als hätten wir eine Agenda gehabt.
Ja, genau. Wir haben ja keine wirkliche Agenda. Das ist ja einfach nur eine lustige, gemütliche Plauderstunde.
Nein. Ich wollte auf jeden Fall, ich hab mir aufgeschrieben, weil ich bin ja das erste Mal dabei. Ich weiß ja gar nicht, wie das hier abläuft. Mhm. Es ist generell mein erster Podcast überhaupt. Ich mache sowas ja nicht. Ja, danke schön. Ich laber zwar seit 3,5 Jahren jeden Sonntag auf Twitch in die Kamera und das Ganze, ich spiele ja keine Spiele, also ich mache ja im Prinzip sowas wie einen Podcast, aber ich habe es nie Podcast genannt. Ich würde einfach sagen, das ist mein erster Podcast und da hatte ich mir dann so ein bisschen was aufgeschrieben und dachte, ich muss auf jeden Fall erzählen, dass ich 3-mal die Wohnung abfackeln wollte, aber irgendwie ging es dann nur um die Versicherung.
Ach so, das mit dem Abfackeln war ein bewusster Vorgang?
Nein, ja. Darüber sprechen wir einfach das nächste Mal als Cliffhanger.
Auch nicht schlecht.
Alles klar, machen wir das.
Machen wir das so?
Mhm. Perfekt. Sehr gut.
Dann danke ich euch.
Danke auch.
Danke auch.
Und dann hören wir uns demnächst in diesem virtuellen Studio.
Wenn ich wieder besseres Internet habe.
Gute Nacht.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.